Es gibt Bibeltexte, die sucht man sich nicht als erste raus, um darüber zu predigen. Aber die Passionszeit steht in jeder Woche unter einem bestimmten Thema. Und in dieser Woche ist es eben der Pflug und derjenige, der sich da umguckt und der dann eben nicht geeignet ist für das Reich Gottes. Und weil das uns auf die Tagesordnung gesetzt ist, predige ich auch über diesen Text. Und zwar unter der Thematik 4 Nachfolgehindernisse. Der Text steht in Lukas 9, Vers 51 bis 62. Als die von Gott bestimmte Zeit da war und der Tag näher kam, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, machte er sich stark und fasste den Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Jesus schickte Boten vor sich her. Die kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn bereit machen. Aber die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als seine Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus wandte sich nach ihnen um und wies sie zurecht. Er sagte: Ihr wisst nicht, was für ein Geist da aus euch spricht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um sie zu retten. So zogen sie in ein anderes Dorf. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus: Komm, folge mir. Er aber antwortete: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Jesus hat auf sehr unterschiedliche Arten versucht, die Menschen zu überzeugen. Doch eins hat er nie gemacht. Er hat nie versucht, die Menschen durch Verführung zur Nachfolge zu bewegen. Jesus hat die Leute nie unter Druck gesetzt. Er hat niemals sein Gegenüber mit einem Redeschwall eingedeckt, sodass das Ergebnis eine Überredung statt einer Überzeugung gewesen wäre. Jesus hat sehr wohl gewarnt, auch geurteilt und verurteilt. Er konnte befehlen, aber auch weinen und trösten. Er konnte lieben und verstehen und er konnte so richtig schockieren. Da, wo es nötig war, gebrauchte Jesus aufrüttelnde und harte Worte. So ist das auch hier. Jedem soll deutlich werden, wie wichtig die Nachfolge Jesu ist. Deshalb hat Jesus so kompromisslos geredet. Damit wir uns nicht mit einem halben oder lauen Christsein zufrieden geben, hat Jesus sehr deutlich geredet. In unserem Bibeltext geht es um 4 Hindernisse für die Nachfolge. 4-mal musste Jesus zu verschiedenen Leuten sagen: So wie du dir das vorstellst, so geht es im Reich Gottes nicht. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Überall auf dem Weg predigte er, dass Gott jetzt sein Reich aufbauen möchte. Jesus heilte Kranke, er speiste Hungrige, er kümmerte sich um Arme und Benachteiligte. Viele Menschen sahen das. Und in vielen entstand der Wunsch, Jesus nachzufolgen. Sie sagten sich, da muss man dabei sein. Da lohnt es sich wirklich, dabei zu sein. Jesus hat Macht. Bei ihm spürt man Gottes Kraft hautnah. Doch wussten die Menschen auch, was sie bei Jesus erwartete. Die Ausstrahlung Jesu hat sie angezogen. Andern war er allerdings mit seiner Kraft unheimlich. Die Wunder faszinierten. Viele Menschen entdeckten, dass die Begegnung mit Jesus wesentlich war. Sie merkten, dass gerade diese Begegnung mit Jesus das Entscheidendste in ihrem Leben werden würde. Die einen wandten sich an Jesus, weil sie von einer Predigt angesprochen waren. Andere kamen aufgrund seiner Taten zu Jesus. Wieder andere hat Jesus persönlich angesprochen. Doch es ist eigentlich egal, wie man mit Jesus in Berührung kam. Eins war immer dasselbe. Die Menschen standen vor einer Entscheidung. Vor der Entscheidung für oder gegen Jesus. Und es kamen sehr verschiedene Leute zu Jesus. Da waren feurige Kämpfer, aber auch skeptische Zögerer. Da waren Leute mit falschen Erwartungen und solche, die Bedingungen an die Nachfolge stellten. Für jeden von ihnen hatte Jesus die richtige Antwort. Er sah und sieht bei den Menschen eben nicht nur vor die Stirn, sondern ganz tief ins Herz. Er schaut ins Innerste hinein. Und in unserem Bibeltext heute finden wir vier unterschiedliche Situationen zusammengestellt, wo Jesus den Leuten ganz tief ins Herz gesehen hat und ihnen deshalb die passende Antwort geben konnte. Denkt an den neuen Geist, der euer Leben beherrscht. Überleg es dir genau. Die Vögel haben nämlich ihre Nester. Überlass den Toten ihre Tote, lass die Traditionen. Und nur wer vorwärts schaut, der kann mit mir Gottes Reich bauen. Diese vier Situationen kommen auch heute noch ähnlich vor. Überall, wo Menschen Jesus nachfolgen wollen, kann eins dieser Hindernisse sie davon abhalten. Und überall da, wo Menschen schon mit Jesus unterwegs sind, können diese Hindernisse sie davon abhalten, wirklich kompromisslos und wirklich konsequent nachzufolgen. Da ist zunächst dieser kurze Bericht, wo Jesus gehindert wurde, in einem Samariterdorf zu übernachten. Die Samariter verweigerten dem wandernden Pilger, Prediger, die Gastfreundschaft, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Für sie war das selbstverständlich. Denn für sie war Jerusalem nicht der Ort, wo man Gott anbetete. Sie hatten da ihre eigenen religiösen und auch kultischen Vorstellungen und danach sollte sich Jesus gefälligst richten, wenn er wirklich von Gott käme. Aber gerade weil Jesus von Gott kam, konnte er sich nicht menschlichen Vorstellungen unterordnen. Er hatte Gottes Willen zu befolgen. Und der führte ihn nach Jerusalem. Gerade der Gehorsam Gott gegenüber stand in einem völligen Gegensatz zu den Erwartungen menschlicher Gruppen. Aber die Jünger waren empört. Wer konnte es wagen, den Gesandten Gottes so frech abzuweisen? Feuer des Gerichtes soll diese Ignoranten treffen. Ist das nicht bewundernswert, dieser Eifer der Jünger, dieser glühende Eifer der Jünger für Jesus, für ihren Herrn, für ihren Meister? Doch Jesus war nicht begeistert. Er war überhaupt nicht einverstanden. In seinem Namen sollte der erste Scheiterhaufen brennen. Ein ganzes Dorf sollte durch himmlisches Feuer vernichtet werden. Doch Jesus kam nicht als Gerichtsvollzieher oder Henker auf diese Erde. Er machte bei diesem Spielchen nicht mit. Wie befreiend ist das doch, so etwas von Jesus ausdrücklich zu erfahren. Wir müssen nicht rätseln, er sagt es. Jesus will nicht, dass die Sünder vernichtet werden. Er will, dass jeder Mensch, auch der Schlechteste, den Weg zum Leben findet. Und das bedeutet auch, dass überall dort, wo Scheiterhaufen aufgerichtet werden, und sei es im Namen Gottes, da ist Gott eben nicht dabei. Die Jünger wollten hier etwas Merkwürdiges tun. Sie wollten mit den Mitteln des alten Lebens das neue Leben mit Jesus gestalten. Sie wollten mit dem alten Geist eigentlich den neuen Geist austreiben. Das musste Jesus natürlich korrigieren. Ihr wisst nicht, was für ein Geist da aus euch spricht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um sie zu retten. Wenn unser Leben mit Jesus wirklich gut gelingen soll, dann sollten wir nicht den alten Geist ins neue Leben mitbringen. Manchmal muss Jesus auch uns Zügel anlegen, etwa da, wo wir geistlos eifern oder wo wir versuchen, den alten Geist ins neue Leben bringen zu wollen. Da, wo Rechthaberei im Spiel ist, da ist es in der Regel so. Und wo Leute ein loses Mundwerk haben und über alles herziehen, da ist das in der Regel so. Als nächstes wird hier von einem Mann berichtet, der mit Jesus wanderte. Er war schon mit ihm unterwegs. Der bemerkte offensichtlich, dass so einfaches Mitlaufen und Zugucken bei Jesus nicht ausreichte. Er wollte also mit allen Konsequenzen nachfolgen. Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Im Text findet sich übrigens kein Anzeichen dafür, dass der Mann nur aus einem Überschwang der Begeisterung so geredet hat. Es war offensichtlich kein Strohfeuer und keine Schwärmerei. Ihm war es offensichtlich sehr ernst. Und kann ein Mensch eigentlich mehr sagen als das: Ich will, was du willst? Umso erstaunlicher ist die Antwort Jesu. Sie ist nicht nur zurückhaltend, sie ist geradezu abweisend. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Wunderbare Offenheit herrscht bei Jesus. Jesus wirbt nicht mit oberflächlichen Propagandasprüchen, sondern mit Wahrhaftigkeit und mit Transparenz, mit völliger Transparenz. Jesus betreibt keine Bauernfeigerei, so nach dem Motto: Komm erst mal mit und dann kriege ich dich schon so hin, wie ich dich haben will. Nein, so macht es Jesus nicht. Jesus sagt ganz offen, was diejenigen erwartet, die mit ihm leben. Jesus will damit alle falschen und auch alle halbfalschen Erwartungen abwehren. Wer Jesus nachfolgt, soll wissen, worauf er sich einlässt. Jesus, der Herr aller Herren, ist auf dieser Erde heimatlos. Er ist machtlos. Er ist rechtlos. Nirgendwo passt er richtig. Überall stört er irgendwie. Und so wanderte er über diese Erde. Er hatte und hat keine Ehren zu vergeben. Er konnte und kann auch keine irdischen Sicherheiten garantieren. Jesus war auf dieser Erde nämlich nicht zu Hause, weder äußerlich noch innerlich. Er hatte schon damals, wie eigentlich schon immer, sein eigentliches Zuhause bei seinem himmlischen Vater. Wer Jesus nachfolgt, dem wird es ähnlich ergehen wie Jesus. Und deshalb sagte Jesus mit ungeschminkter Offenheit zu dem, der bereit war, ihm nachzufolgen: Überlege es dir bitte genau. Überlege dir, worauf du dich einlässt. Komm bitte nicht mit falschen Vorstellungen, mit falschen Erwartungen. Mach dir bitte vorher klar, was auf dich zukommt. Wenn unser Leben mit Jesus wirklich gut gelingen soll, dann sollten wir nicht mit falschen Erwartungen nachfolgen. So ist es mit Jesus auch heute. Auch uns sagt Jesus ganz offen, was uns erwartet. Wir werden vielleicht auf dieser Erde unsere innere Heimat verlieren. Aber wir bekommen eine weitaus wertvolle und vor allem eine ewige Heimat bei Gott. Als nächstes lesen wir in unserem Bibeltext, dass Jesus einen Mann zur Nachfolge aufforderte. Er war dazu auch bereit, aber erst: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aus dem Bibeltext geht nicht hervor, ob der Vater dieses Mannes bereits gestorben war oder ob er sich vielleicht noch bester Gesundheit erfreute. Lebte der Vater noch, dann war so diese ablehnende Haltung dieses Mannes, dieser Wunsch nach Aufschub, unverständlich. War der Vater jedoch schon gestorben, dann klänge die Antwort Jesu ziemlich schroff: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Könnte man ja logisch anwenden, das geht doch gar nicht. Wie sollen die das machen? Deswegen können wir diesen Satz nur von der Fortsetzung her verstehen. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Jesus forderte also nicht zur Pietätlosigkeit auf. Es geht ihm vielmehr um den Gegensatz von Leben und Tod. Wem erweist jemand mehr Respekt, der Herrschaft des Todes oder der Herrschaft des lebendigen Gottes? Bleibt jemand in der Angst vor dem Tod ein Leben lang ein Knecht des Todes? Oder wird jemand unter der Regie des lebendigen Gottes frei, auch zum Dienst für andere? Es gibt viele gute und durchaus begrüßenswerte Anstandsregeln. Und wir könnten unser ganzes Leben damit ausfüllen, oder schärfer ausgedrückt, wir könnten unser ganzes Leben damit verplempern. Aber wenn es um Jesus geht, werden Traditionen zweitrangig. Jesus richtet mit diesen schockierenden Sätzen ein Zeichen auf. Er sagt: Wichtiger als die Pflicht den Toten gegenüber ist der Ruf des lebendigen Gottes. Wichtiger als Tote der Erde zu übergeben ist es, geistlich Tote zum Leben zu führen. Jesus macht damit etwas Befreiendes deutlich. Wir stehen nicht mehr unter der Macht des Todes, sondern unter der Macht des Lebens. Wenn unser Leben mit Jesus wirklich gut gelingen soll, dann sollten wir nicht anderes an die erste Stelle stellen. Deshalb gehört Jesus an die erste Stelle in unserem Leben und keine Tradition und keine Konvention und keine Anstandsregeln. Jesus gehört an die erste Stelle und keine Menschen und keine Dinge. Schließlich hören wir von einem Mann, der von sich aus zu Jesus kam und ihm nachfolgen wollte. Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Dieser Mann sagte mit anderen Worten: Jesus, ich will dir nachfolgen, aber nur unter meinen Bedingungen. Jesus musste ihn korrigieren. Und hier kommt unser Wochenspruch: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Wer beim Pflügen nach hinten schaut, pflügt schiefe Furchen. Übertragen bedeutet das: Wer Jesus nachfolgt und dabei immer auf die Vergangenheit sieht, bei dem wird die Nachfolge schief. Wer ständig mit einem sehnsüchtigen Blick auf das Leben vor der Nachfolge zurückschaut, bei dem wird das ganze Leben mit Jesus schief und krumm. Das ist wie bei den Israeliten während ihrer Wüstenwanderung. Sie sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens und sie vergaßen dabei, dass sie dort Sklaven waren. So wurde ihre Erinnerung natürlich schief. Wenn unser Leben mit Jesus wirklich gut gelingen soll, dann sollten wir nicht Bedingungen stellen. Wer mit Jesus lebt, braucht nicht mehr sehnsüchtig auf die Vergangenheit zurückzuschauen. Und es ist völlig unangebracht, Bedingungen zu stellen. Ja, ich werde dir schon nachfolgen, aber über dieses und über jenes will ich weiter selbst bestimmen, Jesus. So wird das Leben mit Jesus völlig verwässert. Wer Jesus nachfolgt, der sieht nach vorne, auf das Ziel hin, auf den himmlischen Vater, auf die ewige Heimat und das ohne Wenn und Aber. Wenn unser Leben mit Jesus wirklich gelingen soll, dann sollten wir nicht Bedingungen stellen. Was haben wir von diesen Antworten Jesu? Den alten Geist nicht ins neue Leben bringen, keine falschen Erwartungen haben und anderes an die erste Stelle setzen oder Bedingungen stellen. Es könnte sein, dass sich bei uns ein Verdacht einstellt. Verdacht in Anführungszeichen. Der Verdacht, dass das Leben mit Jesus solche harten Bedingungen wirklich wert ist. Der Verdacht, dass ein halbes Christsein wirklich völliger Unsinn ist. Der Verdacht, dass da noch ungeheure Schätze des Lebens zu heben sind. Wenn wir wirklich ganz ernst machen würden mit Jesus. Ich wünsche es euch und natürlich auch mir, dass sich die Verdachtsmomente erhärten, dass sie sich verdichten und zur Gewissheit werden. Und ich wünsche mir, dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. In unserem Bibeltext wird uns übrigens nicht berichtet, wie die vier angesprochenen Leute geantwortet haben. Ich glaube, das ist Absicht. Es ist so, als stellte Jesus jeden von uns persönlich vor die Entscheidung: Wie willst du mir nachfolgen? Wie stehst du zu mir? Amen.